Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levente Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Kolonialmächte und ihre frommen Botschafter. Eine Online-Vorlesungsreihe der Universität Frankfurt beschäftigt sich mit der Erblastmission. HELP klingt modern und vielversprechend. Und was steckt dahinter? Hilfsangebote für Missbrauchsbetroffene der evangelischen Kirche. Und Buon Natale, italienische Weihnachten in Zeiten von Corona. In der heutigen modernen globalen Welt ist Mission längst ein heikles Thema, auch wenn sie zur DNA des Christentums gehört. Die Gesellschaften sind zunehmend säkularer geworden und so stellt sich auch die Frage, ist Mission eigentlich noch zeitgemäß? Jedenfalls löst der Begriff heftige Diskussionen aus. Für die christlichen Kirchen ist der Begriff auch durch die Kolonialgeschichte belastet. In den Zeiten der Kolonialisierung führte die Verwobenheit von Religion, Politik und wirtschaftlichen Interessen zu Verwerfungen, die bis heute noch nicht aufgearbeitet sind. Mit der Erblastmission und den Aufgaben, die heute daraus resultieren, beschäftigen sich zurzeit Kultur- und Sozialwissenschaftler in einer online übertragenen Ringvorlesung an der Goethe-Universität Frankfurt. Mehr dazu von Eva Maria Götz.
Wenn es um die Aufarbeitung geht, die die Kirchen heute leisten sollten, was ihre eigene Missionsgeschichte in der Kolonialzeit betrifft, dann würde ich sagen, es gilt, auf die Konflikte und auf die Verletzungen zu blicken, die in der Kolonialzeit passiert sind, auf die Ausgrenzungen und auf die neuen, oft auch rassistischen Grenzen, die Mission errichtet hat.
Meint Dr. Richard Hölzel, Historiker an der Universität Göttingen. Die Aufarbeitung der Missionsarbeit sei ebenso überfällig wie die Aufarbeitung der politischen und wirtschaftlichen Seite von Kolonialisierung, meint auch Professorin Manuela Boatka, Soziologin an der Universität Freiburg.
Das Selbstverständnis der Christen war, dass sie die richtige Religion haben und dass religiöse Konflikte darauf beruhen, dass man sich mit Leuten, die die falsche Religion haben, bekämpft.
Diese Überlegenheitsdoktrin prägte die Sichtweise auf Menschen außerhalb Europas und rechtfertigte letztendlich sogar Ausbeutung und Sklaverei. Die Indigenen waren
die Menschen ohne Religion. Dieses Muster wurde ja zusätzlich verkompliziert, als mit dem europäischen Handel mit versklavten Menschen auch Menschen ganz ohne Seele erfunden wurden. Das heißt, diese Dehumanisierung, dieses Absprechen von Menschlichkeit war Teil dieser Einteilung. Menschen mit richtiger Religion in Europa, Menschen ohne Religion in den Kolonien und Menschen ohne Seele, die dann auch ausgebeutet bzw. zu Tode geschuftet werden könnten.
Doch Mission war nicht gleich Mission. Zumindest die Inhalte, die vermittelt werden sollten, änderten sich im Laufe der Jahrhunderte, gibt Richard Hölzel zu bedenken.
Während sie in der frühen Neuzeit, also in der Zeit nach Kolumbus sozusagen das Jenseitige stärker im Blick hatten, also an die Erlösung der Heiden für ein Leben nach dem Tod, sich darauf konzentrierten, haben sie dann im 19. und 20. Jahrhundert ein Bild von zivilisatorischer Entwicklung vor dem Auge. Das heißt, sie glauben daran, dass es einen linearen Entwicklungsprozess gibt, dass es eine christliche Entwicklung ist und das wollen sie in der Welt verbreiten.
Dass Mission ursprünglich nicht hierarchisch gedacht war, sondern im Gegenteil eine Einladung an alle Menschen sein sollte, unabhängig von Stand, Herkunft und bisherigem Glauben, sich einer neuen Gemeinschaft anzuschließen, daran erinnert Professor Thomas Söding, katholischer Theologe an der Ruhr-Universität Bochum.
Jetzt ist der christliche Glaube derjenige, dass dieser eine Gott in Jesus ein menschliches Gesicht gezeigt hat, also unendlich nahe gekommen ist. Und zwar jetzt nicht, um die Menschen zu diskreditieren, sondern um sie zu retten. Das ist eine revolutionäre Botschaft, die bis heute faszinieren und irritieren kann. Und genau diese Faszination und Irritation, die wird transparent gemacht in der urchristlichen Mission und hat bei vielen, vielen, vielen Widerständen doch eben halt auch bei immer mehr Menschen zu der Überzeugung geführt, das wäre doch wunderbar, wenn diese Botschaft wahr sein könnte.
Diese Botschaft von Gottes und Nächstenliebe war attraktiv. Doch nicht nur mit Worten erregten die Urchristen Aufsehen.
Zum Christentum gehört auch ein bestimmter Lebensstil. Dieser Lebensstil kann ja auch von Menschen beobachtet werden, die nicht zum christlichen Glauben, zur christlichen Gemeinschaft selber gehören. Und wenn die dann fragen, warum lebt ihr so, wie ihr lebt, weil sie irritiert sind, dann kann man auf diese Fragen antworten und dann haben wir eine geradezu idealtypische missionarische Situation.
Doch auch Thomas Söding gibt zu, dass sich dieser auf Freiwilligkeit und Überzeugungskraft beruhende Ansatz in dem Augenblick in sein Gegenteil verkehrte, als das Christentum zur Staatsreligion wurde in nachkonstantinischer Zeit.
Wenn man jetzt auf einmal an den Schalthebeln der Macht sitzt und genau weiß, in Anführungszeichen, wie alle Menschen leben müssten, wenn sie gut leben, dann kann diese Überzeugung zur Versuchung werden. Dann ist die Schwelle zu einer gewaltförmigen Mission schnell übertreten.
Die Missionsarbeit gerade in den afrikanischen Kolonien hat nicht nur das Leben dort verändert, sie hat auch unser Bild von einem ganzen Kontinent bis heute geprägt. Es ist das Bild von schwachen, oft kranken Menschen, die unserer Hilfe und unseres Mitleids dringend bedürfen und von denen dafür Dankbarkeit zu erwarten ist. Und?
Man hat die Gesellschaften außerhalb Europas als primitiv dargestellt, als unzivilisiert, als unmoralisch. Das ist vielleicht ein Spezifikum der Mission. Unmoralisch heißt, dass sie in intimen Beziehungen lebten, die nicht dem moralischen europäischen Standard genügten, dass sie sozusagen Gewalt als Herrschaftsmittel akzeptierten und dass sie sozusagen von Europäern davon abgebracht werden mussten, zivilisiert werden mussten und befriedet werden mussten. Also da hat Mission sozusagen eine ganz starke Rolle in der Legitimierung von kolonialer Herrschaft gespielt.
Auch wenn es keine Kolonialstaaten mehr gibt, das Erbe wiegt schwer. Kolonialität ist das Stichwort, das die Freiburger Soziologin Manuela Boatka für die heutige Situation verwendet.
Das ist ein Ansatz aus Lateinamerika, der darauf beruht, zu unterscheiden, dass Kolonialismus in erster Linie eine administrative Form von Regieren ist, die auch mit der Unabhängigkeit einer Kolonie enden kann, aber als Erbe dieser Form von Regierung, dieser Form von Besatzung und Ausbeutung einer Kolonie weitere Hierarchien folgen, die mit der Unabhängigkeit nicht zu Ende sind.
Mission hat natürlich jetzt einen Wandel durchlebt. Man pocht sozusagen darauf, dass nun afrikanische Akteure am Zug seien in den jeweiligen Ländern selbst. Das religiöse Leben, aber auch sozusagen das Leben der Gemeinden und die soziale Entwicklung selbst zu bestimmen.
In der selbstkritischen Aufarbeitung der Missionsgeschichte läge auch für uns die Chance, wegzukommen von der Mär der europäischen Überlegenheit. Eine stärkere Partizipation von Menschen aus anderen Kontinenten in den Kirchen und die Wertschätzung dessen, was sie an Erfahrungen und neuen Sichtweisen in das religiöse Leben einbringen können, wären dafür dringend notwendig. Um vielleicht sogar wieder zurückzukommen auf das, was Mission ursprünglich sein sollte, ein Bekenntnis. Thomas Söding.
Aus der Tatsache, dass der Begriff der Mission diskreditiert worden ist, darf man jetzt aber nicht die Schlussfolgerung ziehen, man dürfe von der eigenen Glaubensüberzeugung nicht öffentlich auch Rechenschaft ablegen.
Das war ein Beitrag von Eva Maria Götz. Die Vorlesungsreihe Erblast Mission geht noch bis zum 9. Februar nächsten Jahres. Informationen gibt es dazu im Veranstaltungskalender der Goethe-Universität Frankfurt.
Seit Sommer letzten Jahres gibt es mit Help eine neutrale Fachberatungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und in kirchennahen diakonischen Einrichtungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser bundesweiten Beratungsstelle unterstützen Betroffene und Angehörige. Trotz seelsorgerisches Engagement gibt es inzwischen mehr und mehr unzufriedene Stimmen. Betroffene kritisieren unübersichtliche Strukturen und fehlende Unabhängigkeit. Die kirchliche Hilfe gebe gerade nicht ein einheitliches Bild ab, heißt es. Thomas Klatt hat sich umgehört. Zuerst hat er mit Peter Linzer vom Vertrauenstelefon für Missbrauchsfälle der Badischen Kirche gesprochen.
Das erlebe ich, dass es manchmal nachts jemand anruft, der sich verirrt hat und diese Nummer irgendwo gefunden hat. Dann gibt es ja viele, die über Kirchengemeinden einen Hinweis kriegen, über Pfarrämter. Und im Einzelnen frage ich auch nicht, woher sie dann diesen Kontakt haben.
Sagt Peter Linzer, psychologischer Psychotherapeut im Ruhestand, am Telefon. Wer wie auf seine 0800er-Nummer kommt, fragt er nicht ab. Er führe keine Statistik. Seit 2010 schon sitzt er für die Badische Kirche am Vertrauenstelefon für Missbrauchsfälle. Manche Fälle aus Kirchengemeinden und der Diakonie seien akut. Bei manchen liegen die Leiterfahrungen Jahrzehnte zurück.
Und deswegen ist die größte Sehnsucht eines Menschen, dass er in seinem Leid verstanden werden will. Also das ist nicht, glaube ich, nur, ich verstehe die Daten und die Fakten und die Umstände, sondern das geht im Letzten, wollen Menschen sich verstanden werden, in dem, was diese Verletzung auch in ihnen und in dem Leben danach angerichtet hat. Die haben ja in ihrer Traumatisierung das Vertrauen verloren, dass sie überhaupt verstanden werden. Und man kann sich gar nicht genug vorstellen, was das für ein Mut ist, wenn jemand aus diesen tiefen Enttäuschungen und Verletzungen, wo alle Liebenswürdigkeit, alle Respekt, alle Anerkennung verletzt ist, und dann sollen die Menschen sich wieder öffnen, das heißt ja wieder verletzbar machen gegenüber allem, was sie erfahren haben, und das ist seelisch fast ein Wunder, dass die Menschen das nach so langer Zeit dann tun.
Immer gäbe es die Gefahr von Retraumatisierungen, wenn Anrufer sich falsch verstanden oder gar benutzt fühlten. Dann sei es so, als würden sie den Missbrauch noch einmal erleben. Eine hochsensible Aufgabe also für die Berater am Telefon. In den letzten 10 Jahren hätten sich aus zahlreichen Anrufen rund 100 Betreuungsfälle mit vielen Folgegesprächen ergeben, sagt Linzer. In der Regel finde alles am Telefon statt. Eine Statistik darüber muss er aber nicht führen und Rechenschaft gegenüber dem Bischof oder der Landeskirche müsse er erst recht nicht abgeben.
Nein, ohne diesen Rahmen hätte ich das vielleicht auch keine 10 Jahre gemacht. Man hat mich da im wahrsten Sinne des Wortes in Ruhe gelassen.
Betroffene riefen in der Regel nur an, wenn sie Vertrauen haben könnten, dass sie nicht wieder von der Kirche übervorteilt oder gar benutzt würden. Die Opfer wollten nicht erneut zu Opfern werden, dann, wenn sie nicht mehr selbst entscheiden dürften, wie das weitere Verfahren vonstatten geht. Ob etwa im Fall des Missbrauchs nun Anzeige erstattet wird oder nicht.
Das wäre verheerend, wenn die Menschen nicht die Entscheidungsgewalt hätten. Das sind Antragsdelikte. Wenn jemand jetzt über Missbrauch redet und Vergewaltigung, Missbrauch, dann ist das ja, sobald das angezeigt ist, muss das die Staatsanwalt verfolgen. Weil das ja auch dazu führen könnte, dass die Menschen dann in ein Gerichtsverfahren hineinkämen und da überfordert werden oder retraumatisiert. Die Schweigepflicht ist mit mir, kann einer alles erzählen und ich gebe nur das weiter, wenn das Konsens ist und Wunsch und Auftrag der Betroffenen.
Auf der Webseite der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz, kurz ECPO, hört sich das anders an. In einem Video der für sexuellen Missbrauch zuständigen Generalsuperintendentin heißt es:
Eine unabhängige Kommission hört die Opfer an, würdigt ihr Leid und hilft. Wir bringen jeden Fall zur Anzeige.
Die Kirche bringt jeden Fall zur Anzeige, das heißt, Opfer haben nicht mehr die Hoheit über das weitere Verfahren. Und weiter heißt es im Video:
Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir uns wirklich kümmern. Vertrauen Sie uns, vertrauen Sie mir. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Bitte melden Sie sich. Melden Sie sich und helfen Sie uns, damit wir Missbrauch in Zukunft verhindern können und unsere Kinder schützen.
Für manche mag das emotional vorgetragene Video der Kirchenvertreterin glaubwürdig klingen, andere aber könnten es anbiedernd finden.
Die Menschen sind, die traumatisiert sind, sei es Seismografen in sich, glaube ich, dass die das hören. Ob die jetzt hören, die Kirche will sich reinwaschen oder die Kirche will sagen, wir meinen ja das Beste mit euch oder jeder kann sich hier hinwenden und wir werden jeden verstehen. Das kann ja kein Mensch versprechen.
Zudem muss man die Hilfsangebote der Landeskirchen erst einmal finden. Bei der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau werden neben Präventionsbroschüren und Infomaterialien Ansprechpartner in der Kirchenverwaltung sowie regionale in den jeweiligen Dekanaten angeboten. Es ist nicht klar, worin die Unabhängigkeit der Beratung bestehen soll. Bei der Sächsischen Landeskirche befindet sich die Ansprechstelle für Fälle sexualisierter Gewalt im eigenen Landeskirchenamt. Andere Landeskirchen verweisen auf säkulare Hilfsangebote, etwa von Pro Familia oder Wildwasser. Insgesamt also ein ziemliches Wirrwarr von nominell unabhängigen, kircheninternen wie außerkirchlichen Hilfsangeboten. Fast alle Landeskirchen aber nennen die Evangelische Kirche in Deutschland EKD und ihre zentrale Anlaufstelle HELP.
Also es gibt eine quantitative Erhebung, das ist richtig, also von den Anrufen, die reinkommen. Es gibt auch eine wissenschaftliche Auswertung der Daten, die aber vollständig anonymisiert sind und die lediglich Grobdaten sind.
Sagt André Ettel, Projektkoordinator von HELP. Dahinter steckt die Beratungsstelle Pfiffigunde in Heilbronn, die im Auftrag der EKD Telefonberatungen durchführt. Man sei zwar unabhängig von der Kirche, aber Daten werden erhoben, zumindest die Menge und Qualität der Anrufe erfasst.
Es wird aber keine Daten weitergegeben an die EKD, wo Rückschlüsse möglich wären, dass man sagen kann, ach, es gibt ja zum Teil sehr kleine Landeskirchen in der EKD, also es gibt keine Datenweitergaben, wo man irgendwie auf einen Betroffenen schließen kann. Es werden eher die Tathergänge weitergegeben. Also tatsächlich so und so viele Tathergänge eher im Bereich von Ehrenamtlichen und Gemeinkirchenbeamte und so weiter. Also dass man da vielleicht auch ein gewisses Gespür dafür bekommt.
Aus der EKD-Pressestelle heißt es auf Anfrage, in den vergangenen 12 Monaten erreichten die zentrale Anlaufstelle HELP über 500 Anrufe. Davon waren bislang ca. 13% klar zuzuordnen als Anrufe von betroffenen Menschen aus dem evangelischen und diakonischen Kontext. Viele Anrufe erfolgten von generell Ratsuchenden und Interessierten. Die Arbeit von HELP selbst wird kritisch hinterfragt. Kerstin Klaus ist evangelisches Mitglied im Betroffenenrat beim UBSKM, also beim unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregierung.
Dass ich erstens mal diesen Titel anmaßend finde, weil ich nicht weiß, wem hier geholfen wird, HELP, den Betroffenen oder der Landeskirche, dass man endlich eine Anlaufstelle vorweisen kann. Was macht diese Anlaufstelle? Wenn Sie da anrufen, dann werden Sie grob auch gefragt nach dem Kontext und auf welche Landeskirche dieser Tatkontext zurückgeht. Und dann werden wir Sie verwiesen, oh Wunder, auf die jeweiligen Meldestellen, die kirchlichen Meldestellen der Landeskirchen.
Selbst wenn der englische Titel HELP modern und vielversprechend klingt, kritisiert Kerstin Klaus weiter.
Die Anlaufstelle HELP ist für mich, für Betroffene, nicht hilfreich. Ich kann sie tatsächlich Betroffenen auch nicht empfehlen, weil man nicht in der kirchenfernen, außerkirchlichen Begleitung über einen gewissen Zeitraum bleiben kann, sondern letztendlich wieder auf die kirchlichen Strukturen verwiesen wird.
Diese Kritik aber kann André Ettel von HELP nicht nachvollziehen. Er und sein Beraterteam würden professionell agieren und den Anrufern stets die Handlungs- und Entscheidungshoheit belassen.
Nee, also es ist ganz klar, dass wenn bei der Anlaufstelle HELP angerufen wird, dass man selber in der Hoheit ist, wie mit dem Anruf umgegangen wird. Ja, also wenn da gesagt ist, ich möchte mir das eigentlich überlegen, dass ich Anzeige erstatte, ich melde mich nochmal, um das mit Ihnen nochmal zu besprechen. Das muss ja auch derjenige selber machen, der anruft, wenn er dann Anzeige erstatten möchte.
Und Kerstin Klaus hingegen kritisiert den evangelischen Flickenteppich in Sachen Hilfe bei sexualisierter Gewalt. Da gäbe es bis heute kein einheitliches Agieren der 20 deutschen Landeskirchen. Aber nicht alles sei schlecht. Die Badische Landeskirche mache es besser als andere. Dort gäbe es überdurchschnittlich großes Vertrauen von Betroffenen.
Wenn Sie auf die Seite der Landeskirche Baden gehen, dann sehen Sie eine Struktur, wo es einen unabhängigen Psychologen gibt, eine 0800-Nummer, fest eingestellte Sprechzeiten. Und wenn Sie sich dann anschauen, welche Meldungen denn in den Landeskirchen vorliegen, auch aus dem gemeindlichen Kontext, nicht nur aus dem Bereich der Diakonie, dann stellen Sie fest, dass die Zahlen im Verhältnis zu den anderen Landeskirchen in Baden überproportional hoch sind. Dass es vielleicht an Strukturen liegt, ob sich Betroffene melden oder nicht. Und diese Strukturen gibt es weitgehend im Bereich der Landeskirchen und auch übergeordnet auf EKD-Ebene nicht.
Die Arbeit des psychologischen Psychotherapeuten Peter Linzer in Baden geht aber nun nach 10 Jahren zu Ende. Dafür bekam er stets nur eine Art Aufwandsentschädigung für 2 Stunden Telefonzeit plus E-Mail-Kontakt im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung. Seine Nachfolgerin bzw. sein Nachfolger wird kaum besser entlohnt werden. Die Beschuldigten aber sind weiterhin meist wohlbestallte Beamte mit hohen Pensionsansprüchen.
Thomas Klatt über Hilfsangebote für Missbrauchsbetroffene der evangelischen Kirche. Damit haben wohl die meisten Italienerinnen und Italiener nicht gerechnet. Es gibt keine guten Nachrichten mit Blick auf Weihnachten und Neujahr. Die Anti-Covid-Auflagen der italienischen Politik haben es in sich. Lokale und Restaurants bleiben beispielsweise geschlossen. Auch soll die Bewegungsfreiheit zwischen den Regionen eingeschränkt bleiben. Für viele bleibt möglicherweise das traditionelle Familienfest auf der Strecke. Nichts ist in diesem Jahr so wie immer. Und dennoch werden wohl die meisten italienischen Familien den Weihnachtsbaum am 8. Dezember aufstellen. Auch die traditionelle Krippe wird wie immer ihren Platz in der Familie haben. Viele bestellen online, sagt Elisabeth Pongratz.
Der Krippenbauer Marco Ferrigno steht inmitten einer farbigen Pracht an Figuren. Wir produzieren die Köpfe aus farbigen Terrakotta, Augen aus Kristall, den Körper aus Draht und Hanf und die Füße und Hände aus Holz. Die Kleider sind aus Seide und handbestickt. Ein nostalgischer Blick zurück in das Alltagsleben des 18. Jahrhunderts. Hier in Neapel und in Süditalien spielt die Krippe eine besondere Rolle. Ferrigno's Familie baut sie seit 1836. Normalerweise würden sich die Menschen durch das Geschäft schieben. Traditionell wird Il Presepe, die Krippe, am 8. Dezember aufgestellt. Doch es ist schwer in diesen Tagen. Glücklicherweise, so erzählt Ferrigno, bekommt er viele Bestellungen online. Wir erobern Länder, die sich früher für uns nicht interessierten, auch wenn es deutlich komplizierter ist, weil die Leute lieber kommen, die Figuren berühren, sich im Chaos tummeln und diese Besonderheit erleben wollen. Mehr als 200 Kilometer von seiner Werkstatt entfernt, im Norden, in der Hauptstadt Italiens, wird der Petersplatz für Weihnachten vorbereitet. Mit einem hohen Kran wird der diesjährige Christbaum aufgerichtet. 3 Tage lang war die Fichte aus Slowenien unterwegs. In ein paar Tagen soll er hell leuchten und mit der Einweihung der Krippenszene wenigstens für etwas Adventsstimmung sorgen. Normalerweise macht sich der Papst am 8. Dezember auf, um die Mariensäule nahe der spanischen Treppe in der Altstadt zu besuchen und für Rom zu beten. Das ist Tradition. Regelmäßig zieht das Menschenscharen an. Dieses Jahr ist das nicht möglich. Trotzdem ist der Tag für ganz Italien wichtig, weiß Fabio im Stadtviertel Prati. Vom 8. Dezember bis Heilige Drei Könige ist die Zeit des Weihnachtsbaums. Bisher hat noch niemand einen Baum gekauft. Fabio hofft auf kommende Woche. Oft werden diese Bäume samt ihrer Wurzeln in einem Topf in die Wohnung gebracht. Fabio hat sein Pflanzengeschäft gleich direkt gegenüber dem Markt Triumphale. Wie immer geht es hier lebhaft zu. An den einzelnen Ständen wird Gemüse, Obst, Fisch oder Fleisch angeboten. Gerade zur Weihnachtszeit spielt das Essen eine große Rolle. Am 24. Dezember gibt es Fisch, am 25. Fleisch und mehrere Gänge. Doch dieses Jahr ist alles anders. Ich finde nicht, dass es der Moment ist, an Weihnachten zu denken. Das scheint mir wirklich unangebracht. Gerade Italien hat die Corona-Pandemie heftig erwischt. Mehr als 57.000 Menschen sind an dem Virus gestorben. Viele sind krank, sehr viele haben ihre Arbeit verloren. Für Angelica ist klar, man sollte vor allem an diese denken. Wir sollten den Moment, den wir durchleben, respektieren, an die Menschen in Schwierigkeiten denken und hoffen, dass alles schnell vorbei ist. Ob Weihnachtsmärkte, lebendige Krippe oder das gesellige Zusammenkommen am Abend, nichts ist möglich. Die Kontakte sollen eingeschränkt bleiben, um damit die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Möglicherweise hat im Januar wenigstens La Befana eine Chance. Sie hat traditionellerweise in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar die Geschenke gebracht. Ein großer Tag für die Kinder. Doch heutzutage übernimmt auch in Italien der Babbo Natale, der Weihnachtsmann, diese Aufgabe. Und so bleibt vor allem die Hoffnung, meint Fabio. Hoffentlich verbringen wir ein wunderschönes und vor allen Dingen glückliches Weihnachtsfest.
Weihnachten in Italien in Zeiten von Corona, Elisabeth Pongratz berichtete. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz.